Willkommen beim Podcast von Prevent, dem Projekt, das möglichst vielen Menschen dabei helfen möchte, wieder selbst zu atmen.
Hallo und herzlich willkommen zum Prevent-Podcast. Heute haben wir die Atmungstherapeuten Benjamin Neetz und Gabriele Iberl da. Vielen Dank, dass ihr da seid. Wir möchten heute gerne von euch erfahren, was invasive Beatmung eigentlich ist, was es für den Patienten auch bedeutet und was so dieser Weaning-Prozess alles beinhaltet, also dieser Prozess, wieder selbst atmen zu können, sich von der Beatmung entwöhnen zu lassen. Und da freue ich mich, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Vielen Dank, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo.
Wollt ihr euch vielleicht erst kurz vorstellen und uns dabei auch erklären, was sind eigentlich Atmungstherapeuten und was ist eure Rolle in der Patientenversorgung?
Ja, mein Name ist Benjamin Neetz. Ich bin in der Thoraxklinik in Heidelberg seit 2015 tätig und habe dort auch die Weiterbildung zum Atmungstherapeuten absolviert. Die Thoraxklinik selber bildet ja auch aus. Der Beruf des Atmungstherapeuten ist eigentlich aus Amerika übernommen worden. Dort heißen wir Respiratory Therapists. Das ist da ein Beruf, der da schon seit mehreren Jahrzehnten etabliert ist. Und die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin, die hat in den frühen 2000ern versucht, das eben auch in Deutschland zu etablieren. Ich glaube, der erste Kurs begann 2005 und ich bin ursprünglich Krankenpfleger, bin nach der Ausbildung direkt auf einer Intensivstation gelandet und habe da eigentlich schon früh dann Kontakt mit Beatmungspatienten gehabt und das hat mich auch schon von Anfang an interessiert und fasziniert. Und letztendlich über den Umweg nach Würzburg in einer Universitätsklinik, wo ich meine Fachweiterbildung zum Intensiv- und Anästhesiepfleger gemacht habe, habe ich dort eigentlich den ersten Atmungstherapeuten kennengelernt. Vorher war der Begriff Atmungstherapeut für mich vollkommen unbekannt. Als wir dann nach Heidelberg gezogen sind, habe ich eben geguckt, wo gibt es einen Arbeitsplatz, der für mich ganz gut passt. Und mit der Thoraxklinik hatte ich halt die Option, einen Atmungstherapeuten diesen Beruf zu erlernen.
Gabi, magst du dich auch noch kurz vorstellen?
Ja, also ich bin Gabi Iberl. Ich bin seit beinahe 30 Jahren in der Thoraxklinik und habe mich dann nach der Kindererziehung entschieden, mich doch noch weiterzuentwickeln und bin dann eher zufällig auf die Ausbildung zum Atmungstherapeuten gestoßen. Ich habe die Ausbildung in Bad Berka damals gemacht und es hat mich auch von Anfang an wirklich begeistert, die Patienten im Prinzip von der Intensivstation bis zur Entlassung praktisch begleiten zu können. Ich bin keine Intensiv- und Anästhesie-Fachschwester, sondern eine Wald- und Wiesenkrankenschwester und habe mich dahingehend dann aber ganz gut eingefunden. Und es macht mir seit 2010 wirklich viel Freude.
Frage dazu, arbeiten denn in allen Krankenhäusern Atmungstherapeuten?
Nein, gar nicht. Also das hat sich weiterentwickelt. Also man hat ja in den Ausbildungsstandorten, das waren anfangs nur 5, dann 7, jetzt sind es 7 oder 8. Und da hat man ja immer nur Kurse gehabt mit 25 bis 30 Leuten, wo der Kurs sich über 2 Jahre hinzieht. Von daher hat sich das erst entwickelt und ich glaube, wir haben jetzt noch keine 1000 in Deutschland.
Und was sind das dann für Kliniken, wo ihr angestellt seid? Sind das dann gängige Intensivstationen oder?
Ich denke, die meisten Atmungstherapeuten aufgrund dessen, dass die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie eben diese Ausbildung initiiert, sind die meisten Stellen bestimmt in pneumologischen Fachkliniken geschaffen. Dort auch zum Teil mit größeren Teams, bis zu 7, 8 Atmungstherapeuten pro Klinik. Dann weiß ich es von vereinzelten Universitätskliniker, dass eben Atmungstherapeuten dann für Intensivstationen zuständig sind. Es gibt auch welche in der außerklinischen Beatmung. Es gibt ein paar auch, die in der Industrie arbeiten. Und ich glaube, so langsam gibt es auch erste normale Intensivstationen oder Krankenhäuser der Grund- und Regelversorgung, die Atmungstherapeuten einstellen. Aber die Regel ist das bis dato noch nicht.
Dabei seid ihr ja so zentral in der Patientenversorgung auch von beatmeten Patienten. Was ist denn eure Rolle, die ihr in der Patientenversorgung einnehmt?
Naja, das geht von der sehr spezialisierten Beatmungseinstellung und Betreuung bis zum Mädchen für alles, wo man eben guckt, dass man im Prinzip viele Aufgaben miterfüllen kann. Es ist ja nicht so, dass jeder Atmungstherapeut gleich ist. Jeder kommt im Prinzip aus einem anderen Umfeld, hat eine andere Vor- und Ausbildung, Auch Physiotherapeuten können diese Aus- und Weiterbildung machen. Von daher sind natürlich die Aufgaben auch ein bisschen vom eigentlichen Hintergrund her definiert. Und von der Grundausbildung der Krankenpflege oder Physiotherapie kann man natürlich auch die Aufgaben von anderen Berufsgruppen mit übernehmen oder unterstützen.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Könnte es nur Pflegekräfte lernen? Aber du hast jetzt auch gesagt Physiotherapeuten.
Mittlerweile auch Altenpflegekräfte.
Ah, ja. Also doch sehr vielseitig, auch diese vielen Perspektiven, die man mitbringt aus den verschiedenen Gesundheitsberufen, was ja auch bei der Versorgung von beatmeten Patienten sehr, sehr wichtig ist. Prevent möchte ja die Versorgung von beatmeten Patienten verbessern und möchte, dass mehr Menschen wieder selbst atmen können, beziehungsweise dass weniger Menschen überhaupt erst in die Situation kommen, längerfristig beatmet zu werden. Und da wäre meine Frage, was ist denn überhaupt Beatmung? Was bedeutet das? Warum muss jemand beatmet werden?
Ich denke, da muss man vorschalten, einfach sich überlegen eigentlich, was die Lunge für Aufgaben hat. Und die Lunge hat normalerweise überhaupt kein Problem damit, genügend Sauerstoff aufzunehmen und praktisch die Abgase, das CO2 auch abzuatmen. Dazu wird sie belüftet und das machen wir mit Muskulatur, mit der Atemmuskulatur. Das läuft unwillkürlich und nebenher und 24 Stunden am Tag. Und eine Beatmungstherapie ist eigentlich immer dann gegeben, wenn diese Komponenten schwer gestört werden. Sprich, der Gasaustausch, also diese Sauerstoffaufnahme, ist so schwer gestört, dass man durch einfaches Insufflieren von Sauerstoff in die Nase, mit diesen Nasenbrillen, die man kennt, nicht mehr ausreicht. Oder eben, dass praktisch die Atemmuskulatur so viel Arbeit leisten muss, dass sie wie jeder andere Muskel, der zu viel arbeitet, irgendwo erschöpft wird. Weil dann kann das CO2 nicht mehr abgeatmet werden. Und ein erhöhtes CO2 führt dauerhaft zum Koma und letztendlich zum Tod. Und hier ist dann, hier sprechen wir dann von einer Indikation für eine Beatmung. Und Beatmung geht ja auf verschiedene Möglichkeiten, sprich über eine Maske, also nicht invasiv, und eine invasive Beatmung. Und bei einer invasiven Beatmung wird ein sogenannter Endotrachealtubus über den Mund in die Luftröhre geschoben. Und dort wird praktisch ganz einfach gesprochen eine Luftpumpe dran angeschlossen, die praktisch die Funktion dieser Muskulatur übernimmt und Sauerstoff in erhöhter Konzentration zuführt, sodass man wieder einen Gasaustausch hat, der gut mit dem Leben vereinbar ist.
Was führt denn dazu, dass ein Patient beatmet werden muss?
Da gibt es mannigfaltige Ursachen. Ganz einfach zum Beispiel, jemand wird bewusstlos und atmet nicht mehr. Oder kriegt eine Blutung im Magen und wird trotzdem auch komatös, kriegt einen Schock. Und man will einfach verhindern, dass irgendwie Sachen in die Luftröhre gehen, die da nicht reinkommen und dort schwere Schäden verursachen, sodass man das zum Schutz dieser Atemwege macht. Und dann gibt es, und das ist ja das, was jetzt auch im Rahmen von der Covid-Pandemie auch so bekannt geworden ist, einfach schwere Infektionen der Lunge, dass die Lungenfunktion so derart gestört ist, dass der Mensch alleine es nicht mehr schafft, den Gasaustausch aufrechtzuerhalten. Das ist das, was wir jetzt in unserer Klinik sicherlich am häufigsten sehen. Und dann gibt es noch einfach ganz viele Erkrankungen, die einfach mit der Atemmuskulatur zu tun haben, die mit atemmuskulärer Schwäche einhergehen, sodass der Patient einfach trotz gesunder Lunge nicht mehr in der Lage ist, alleine zu atmen. Und hier fangen wir beispielsweise an, gerne auch mit einer Maskenbeatmung zu unterstützen, weil das für den Patienten eine maximale Selbstständigkeit noch ermöglicht. Und Prevent hat ja das Ziel, eben diese invasive Beatmung, also die Einlage von einem Endotrachealtubus, irgendwo so kurz wie möglich zu halten.
Was wir oft sehen, gerade bei unseren Patienten, und was es dann auch schwieriger macht, das ist im Prinzip, dass oft eine akute Erkrankung auf eine bestehende Vorerkrankung draufkommt. Und das macht die Beatmungsentwöhnung so schwierig.
Was sind es typischerweise so für Vorerkrankungen? Was ist da eure Erfahrung?
Das sind halt die Patienten, die älteren Patienten, die zum Beispiel schweres Übergewicht haben oder schon eine Herzschwäche haben oder eine COPD haben. COPD wird die oder ist im Prinzip die dritthäufigste weltweite Todesursache. Und wenn sich da zum Beispiel dann auch eine Lungenentzündung mit draufsetzt, dann klappt im Prinzip das ganze Atemsystem zusammen.
Ja, und diese ein Endotrachealtubus, also einen Schlauch im Hals, zu tolerieren. Dazu braucht man natürlich irgendwo auch Medikamente. Da spricht man ja im Volksmund von künstlichem Koma. Das ist nicht ganz richtig. Man versucht ja, die Patienten nur so tief schlafen zu lassen, dass sie das alles gut ertragen können. Aber man will sie halt auch nicht so komatös machen, weil das alles Nebenwirkungen hat. Und gerade diese invasive Therapie, die mit kreislaufwirksamen Medikamenten und Infektionen, die dann noch einfach dazukommen, die hat einfach auch Auswirkungen auf den ganzen Körper. Sprich, unsere Atemmuskulatur wird geschädigt, die Skelettmuskulatur wird geschädigt, die Menschen werden schwächer. Und deswegen ist es so, dass je länger diese invasive Beatmungstherapie dauert, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man nach dem akuten Ereignis, wenn man das behoben hat, trotzdem beatmungspflichtig bleibt. Und da sehen wir halt die Gefahr einer Langzeitbeatmung. Und da wollen wir angreifen, dass wir so früh wie möglich praktisch von dieser Beatmung befreien, um diese Sekundärkomplikationen irgendwo zu vermeiden und dadurch Langzeitbeatmung verhindern.
Das ist auch der Ansatzpunkt, wo Prevent dann ansetzt, um genau dieses Risiko abschätzen zu können, wie hoch das denn ist, dass eine Langzeitbeatmung dann notwendig ist. Und ihr seid ja dafür da auch, dass die Patienten wieder von dieser Beatmung wegkommen. Wie stellt ihr das an?
Am Anfang steht ja irgendwo eine Ursache. Und die Beatmungstherapie, auch die invasive Beatmungstherapie über einen Endotrachealtubus, ist eben keine Maßnahme, die diese Ursache behebt, sondern es ist einfach eine Maßnahme, die Zeit verschafft, zum Beispiel mit einem geeigneten Antibiotikum die Infektion zu bekämpfen. Und dann beendet man die invasive Beatmungstherapie und dann ist eigentlich alles wieder okay. Das ist auch in den meisten Fällen funktioniert das auch so. Dann spricht man von einfachem Weaning oder einfacher Entwöhnung. Und es gibt eben manche Patienten, bei denen das so schnell nicht funktioniert.
Also eins ist zum Beispiel, dass man einfach guckt, wenn man versucht, die betäubenden Medikamente zu reduzieren, ob der Patient wieder anfängt, selbst zu atmen. Das versucht man eben regelhaft jeden Tag zu probieren und zu gucken, was macht der Patient damit.
Genau, und diesem täglich, da ist eben ganz wichtig, dass man einen strukturierten Ansatz irgendwo hat. Wenn man den optimalen Zeitpunkt zur Beendigung der Beatmung einfach nicht verpassen will, wenn man weiß einfach, dass wenn der Patient dann schläft und alles ist stabil, dann neigt man dazu, diesen Zustand irgendwie als solchen zu akzeptieren, weil Aufwachen auch immer irgendwo mit Stress für den Patienten vergesellschaftet ist. Aber wenn ein Patient eben lange Zeit ruhig da liegt und nichts macht, obwohl er eigentlich schon dürfte, dann verzögert man diesen Beatmungsentwöhnungsprozess. Und deswegen müssen wir jeden Tag einfach bestimmte Kriterien abfragen und einfach schauen, kommt der vielleicht dazu in Frage, dass wir die Entwöhnung starten. Und dann muss man ihn aufwecken, dann muss man praktisch anhand von diagnostischen Tests letztendlich schauen, ist er in der Lage, wieder selber zu atmen. Und wenn es nicht so ist, dann geht man wieder einen Schritt zurück. Und das muss man jeden Tag, manchmal auch zweimal am Tag, einfach versuchen zu evaluieren, um da den perfekten Zeitpunkt letztendlich zu ermitteln, um jemanden von der Beatmung befreien zu können.
Da gibt es jetzt zum Beispiel auch Untersuchungen, dass man Patienten in der Phase auch auf der Intensivstation fragt, ob sie Luftnot haben. Weil gerade wenn ein Patient noch einen Tubus hat oder eine Trachealkanüle, wird wach und kann nicht so atmen, wie es ihm angenehm ist. Das beeinträchtigt tatsächlich die Psyche extrem. Die Patienten haben furchtbar Angst. Und wenn man das dann, die Beatmungseinstellung, die ja unser Hauptaufgabengebiet auch ist, wenn man die dann im Prinzip so adaptiert, dass sich der Patient wohlfühlt, dann kann der natürlich auch wacher sein, als wenn er im Prinzip nur schlecht atmen kann an der Beatmung und dann wieder Angst bekommt. Und dann muss man wieder mehr betäubende Medikamente geben. Und dann geht eigentlich alles wieder von vorne los.
Wie lange kann denn so ein Prozess dauern?
Also das schnellste Weaning beispielsweise ist ja nach einer Operation, wo man auch intubiert war. Die Operation ist vorbei, der Patient wird aufgeweckt und wird extubiert. Da sprechen wir jetzt auch nicht wirklich von Weaning, da geht man auch nicht strukturiert ran, weil man weiß, dass das in 99,9% der Fälle auch gut funktioniert. Und wo es vielleicht ein bisschen kniffliger wird, sind eben so Sachen wie Pneumonien, also Lungenentzündungen. Die müssen halt bis zu einem gewissen Grad geheilt sein. Das dauert dann schon ein paar Tage. Und dann ist es durchaus möglich, dass man auch über Wochen diesen Prozess gestaltet. Dann überlegt man sich irgendwann, ob man den Endotrachealtubus entfernt und praktisch durch einen Luftröhrenschnitt einen kleinen Schlauch einlegt, weil dann ist der Mund frei. Das ist für den Patienten dann in diesen längeren Phasen deutlich entlastender, weil man einfach auch da trotz Beatmung auch eine Sprechfunktion, eine Hustenfunktion herstellen kann und es ist eine normale Mundhygiene wieder möglich und auch eine bessere Kommunikation. Und dann sind wir aber eigentlich auch schon in einem schwierigen oder zumindest oder prolongierten Weaning-Prozess. Und dann kann es tatsächlich dauern, dass es dann bis sich zu Monaten zieht oder dass man sogar eben beatmet in die Außerklinik geht, irgendwo nach Hause oder in eine Wohngruppe oder Pflegeeinrichtungen, spezialisierte. Und dann schauen wir ja auch, wenn sich diese Patienten nach einem halben Jahr beispielsweise wieder vorstellen, ist inzwischen Weaning-Potenzial vorhanden, können wir die Beatmung trotzdem beenden.
Ja, das ist auch genau, warum Atmungstherapeuten in die Außerklinik auch mit müssen, weil wenn wir den Weaning-Prozess nämlich nicht zu Ende bekommen, dann brauchen die Patienten erstmal ein ruhiges Umfeld, aber immer noch intensive, fachlich adäquate Betreuung. Ne? Und deswegen braucht es im Prinzip mittlerweile auch Atmungstherapeuten draußen, weil die Anzahl dieser Patienten natürlich stark angestiegen ist. Ich glaube, das sind mittlerweile 30.000 Menschen in Deutschland, die außerklinisch beatmet werden. Und wir wollen die dann natürlich wieder sehen, um die nach einer Erholungsphase auch nochmal neu zu bewerten.
Wie könnt ihr denn die Patienten, bei denen es etwas länger dauert, die Schwierigkeiten haben, wieder selbst zu atmen, wie könnt ihr die denn unterstützen? Gibt es da Übungen, die man machen kann?
Ich denke, am besten ist es so, dass man sich das wirklich so vorstellt. Wir haben eine erkrankte und erschöpfte Muskulatur und wir müssen irgendwo alles versuchen, um praktisch dieser Muskulatur wieder Kraft zu geben. Das heißt, wir versuchen eben durch individuelle Beatmung und auch Phasen ohne Beatmung den Patienten zu trainieren und so die Kraft wieder herzustellen. Und zeitgleich ist es ja auch so, dass die kranke Lunge, da ist Schleim drin, der muss raus. Das heißt, wir gucken, dass wir eben dieses sogenannte Sekretmanagement machen. Das ist irgendwo mit Absaugen, auch mit Hustenassistenz oder einfach auch mit Übungen, Hand auflegen und so Kontaktatmung kann man das nennen, dass da die Patienten von Sekret befreit werden. Dann ist es auch so, viele haben ja auch Vorerkrankungen, ob das jetzt Asthma ist oder COPD. Das heißt, diese Patienten haben von Natur aus schon verengte Atemwege. Das ist auch anstrengend, dadurch zu atmen. Das heißt, wir müssen diese inhalative Therapie, die Atemwege wieder weit macht, optimieren. Das geht eben auch über eine Trachealkanüle, das geht über einen Endotrachealtubus. Das kann aber auch über den Mund sein, mit Sprays und anderen Hilfsmitteln. Und so entsteht eigentlich bei jedem Patienten irgendwo ähnliche Bausteine oder Ziele und andere Maßnahmen. Und dann gilt es, einen individuellen Plan aufzustellen. Das wird auch von der Pflege umgesetzt. Die pflegerischen Kollegen machen da sehr viel Arbeit, weil wir auch nur eine sehr begrenzte Zeit am Tag auch da sind und am Wochenende beispielsweise auch nicht. Und dann werden diese ganzen Maßnahmen, die werden geplant in interdisziplinären Besprechungen. Da sind die pflegerischen Kollegen dabei, da ist ein Arzt dabei. Da ist auch eine Physiotherapie dabei und gegebenenfalls auch der Sozialdienst, wenn es darum geht, wie geht es weiter mit dem Patienten nach dem stationären Aufenthalt. Und dann werden diese Pläne umgesetzt. Ja. Ich glaube, daraus wird schon ersichtlich, dass das irgendwo bei jedem Patienten ein individueller und komplexer Prozess ist, wo viele Berufsgruppen beteiligt sind.
Warum ist denn diese interprofessionelle Zusammenarbeit bei Beatmungspatienten und im Weaning, in der Beatmungsentwöhnung so wichtig?
Das ist so wichtig, weil die Probleme so vielfältig sind und sehr individuell. Also jeder Patient oder es gibt eigentlich gar kein, es gibt so bestimmte Grundregeln, wie man so eine Beatmungsentwöhnung gestaltet. Aber gerade für diese verlängerte Entwöhnung, für das prolongierte Weaning, da gibt es gar keine guten Kochrezepte, sondern die müssen auf den Patienten zugeschnitten sein. Wie der Benny schon gesagt hat, Patient zum Beispiel mit einer obstruktiven Atemwegserkrankung, der sollte therapeutisch nicht schlechter gestellt sein als davor. Ne? Für den muss man im Prinzip das passende Rezept finden. Wie kann der seine Medikamente kriegen? Wie kann der seine Basismedikation erhalten? Ne? Zum Beispiel die Intensivbehandlung, die macht viel Schaden an sich, das hast du vorher auch schon gesagt. Da ganz typisch ist im Prinzip diese Verwirrtheitszustände, das Delir oder eben auch Lähmungserscheinungen. Ganz typisch, das nennt man Critical Illness, Polyneuropathie oder Polymyopathie. Das heißt, viele Patienten haben Lähmungen, die brauchen dann mehr den Physiotherapeuten. Dann muss man gucken, in welchem Umfeld hat der Patient gelebt oder in welchem Umfeld lebt der. Kann der dann irgendwie da nach Hause und versorgt werden oder kann der vielleicht gar nicht mehr nach Hause zurück? Da braucht es dann den Sozialdienst und natürlich katapultiert so eine schwere Erkrankung die Patienten voll aus ihrem Leben raus und dann ist auch ein Psychologe manchmal oder Psychologinnen nötig, die wir im Haus haben. Und die Pflege, die ist natürlich extrem wichtig. Ne? Also die Pflege, das sind die einzigen, die eigentlich rund um die Uhr da sind und die da die tragende Rolle haben. Und das merken wir auch, wenn die Pflege, wenn das Pflegepersonal knapp ist, dass es dann wirklich schwierig ist, auch für die Patienten, weil das die Berufsgruppe ist, die auch alles weiter trägt und weiterführt.
Ja, und auch gerade die Ärzte müssen halt auch sehr breit denken, ja. Weil es sind Patienten, die haben unterschiedlichste Grunderkrankungen, die bringen Vorerkrankungen mit, die müssen Herzinsuffizienztherapie können, die müssen sich mit einer COPD auskennen. Es gibt viele neuromuskuläre Patienten. Das heißt, auch die Visite oder diese spezielle intensivmedizinische Therapie, die ist jetzt nicht so leicht, also nicht so gut zu verallgemeinern. Das ist halt auch für jeden Patienten sehr individuell und das ist, glaube ich, auch eine Herausforderung für die Ärzte.
Jetzt ist ja in Weaning-Zentren, also in spezialisierten Krankenhäusern, Intensivstationen, auf der ja ihr auch arbeitet, diese Fachexpertise wirklich gebündelt. Da gibt es das Personal, was da ist, da gibt es die Möglichkeit, einen Weaning-Plan für die Patienten zu erstellen. Wie könnt ihr denn da Intensivstationen unterstützen, die diese Voraussetzungen vielleicht nicht mitbringen?
Es wird ja am Ende so sein, dass Patienten statistisch identifiziert werden, die ein hohes Risiko für Langzeitbeatmung haben. Und wir möchten früh durch unsere Intervention praktisch bewirken, dass der Entwöhnungsprozess bei diesen Patienten optimiert wird. Und dazu wird ja der Patient bei uns vorgestellt und wir besprechen das und dann gehen wir in den Dialog mit den Kliniken, fahren vielleicht sogar hin. Das wird dann ein sogenanntes Weaning-Konsil werden. Und da hoffen wir oder erhoffen wir uns, dass wir einfach über den Studienzeitraum diese die teilnehmenden Kliniken einfach für das Thema mit sensibilisieren und letztendlich auch einen Teil unserer Expertise an diese abgeben, sodass diese Patienten einfach ein strukturierteres und erfolgreiches Weaning bekommen.
Wir möchten gern mit unserer Arbeit auch dazu beitragen, dass weniger Patienten dauerhaft invasiv beatmet werden müssen und dann in die außerklinische Beatmung gehen. Das bedeutet tatsächlich sicher eine geringere Mobilitätsfähigkeit, eine geringere Lebensqualität und einen sehr hohen Versorgungsbedarf. Und so kann man dann auch chronisch kranke Patienten von dieser invasiven Beatmung bewahren und auch in ein aktiveres Leben wieder entlassen. Das ist eigentlich das Ziel.
Vielen Dank euch beiden für eure anschaulichen Einblicke. Ihr nehmt da wirklich eine ganz wichtige und unentbehrliche Rolle ein in der Patientenversorgung, damit die Menschen wieder selbst atmen können. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Sehr gerne.
Und in der nächsten Folge unseres Podcasts sprechen wir mit Kerstin Gieser und Dr. Gökçe Karakaş vom Gesundheitstreffpunkt in Mannheim. Und da möchten wir gerne die Patientenperspektive ein bisschen näher beleuchten und auch erklären, was Selbsthilfeorganisationen denn für beatmete Patientinnen und Patienten leisten können.
Bis zum nächsten Mal beim Prevent Podcast. Wenn Sie weitere Informationen haben möchten, besuchen Sie uns unter www.wiederselbstatmen.de. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann empfehlen Sie uns gerne weiter.